Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres AD-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier im wunderbaren Spital in Männedorf, direkt am Zürichsee und stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich heute nicht alleine, sondern werde begleitet von meinen wieder mal kongenialen Partnern. Das ist zum einen mein Freund und Kollege Professor Andreas Thalheimer.
Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Willkommen an den Endgeräten.
Und mein guter Freund und Partner Tariq Abunay.
Hallo alle zusammen und ich freue mich riesig, dass wir wieder kongenial sind.
Ja, darüber, aber ihr wisst, also heute ist ja nicht irgendeine Folge. Heute ist ja eine ganz besondere Folge. Heute ist nämlich die 50. Folge unseres AD-Podcasts. Yeah, Feuerwehr, großartig. Gute Gelegenheit, sich bei allen Millionen unserer Hörerinnen und Hörern zu bedanken für ihre Treue. Und fürs Downloaden, Folgen und fleißige Kommentieren. Tariq, da wolltest du noch was sagen?
Genau, das Kommentieren, das könnte ein bisschen aktiver sein.
Das lassen wir noch drin. Heute haben wir eine tolle Gästin, die sich gleich auch selber vorstellen wird. Und wir gehen direkt zur Folge. Viel Spaß beim Hören.
Mein Name ist Selina Steinmann. Ich leite die Gesundheitsplattform Impuls. Das ist die Gesundheitsplattform der Mikrogruppe. Und diese Gesundheitsplattform ist da, um die Schweizer Bevölkerung über alltägliche Gesundheitsfragen zu informieren. Und wir haben aber auch einen speziellen Fokus auf alles, was zu einem gesunden Lebensstil gehört.
Selina, du hast gesagt, dass du bei der Mikrogruppe arbeitest und dort die Gesundheitsplattform Impuls leitest. Kannst du unseren Nicht-Schweizer Hörerinnen und Hörern mal erklären, was die Mikrogruppe überhaupt ist?
Ja, natürlich. Die Mikrogruppe, die hat verschiedene Unternehmen, muss man sich vorstellen. Also einerseits ganz wichtig das Kerngeschäft. Das Kerngeschäft ist der Supermarkt, also dort, wo man eigentlich die Nahrungsmittel einkauft zum Beispiel. Und für das ist die Mikro auch bekannt in der Schweiz. Aber es gibt eine ganze Unternehmensgruppe und dazu gehören eben noch weitere Unternehmen, wie zum Beispiel die Gesundheitsunternehmensgruppe, die Medbase-Gruppe oder auch Fitnessstudios oder auch eine Bank. Und so weiter. Also ganz viele Unternehmen, die da dazugehören. Und das stellt dann am Ende des Tages die Mikrogruppe dar.
Für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich erklären, wenn ihr in die Schweiz kommt, kommt man eigentlich an Mikros und Medbase-Schildern überhaupt gar nicht vorbei. Also die sieht man ja überall.
Und den Deutschen erkennt man, indem er Mikros sagt.
Genau. Genau, ja, so ist es.
Weil das heißt nämlich nicht Mikros, sondern Mikro.
Okay, also nachdem der Lehrer auch gesprochen hat, dann Mikro und vielleicht für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, was macht Medbase? Ich bringe das immer mit Apotheken in Verbindung.
Ja, die Medbase-Gruppe ist wie gesagt eben die Gesundheitsunternehmensgruppe der Mikrogruppe. Und die hat verschiedene Unternehmen. Man kann sich vorstellen, es gibt Apotheken, also es gibt eine Apothekenkette, die Medbase-Apotheken. Es gibt eine Online-Apotheke, das ist die Zurose-Online-Apotheke. Die hat auch einen Großhandel, die macht aber auch Online-Apotheke für B2C, also ganz normal, wenn wir das bestellen wollen. Die hat aber beispielsweise auch einen Shop, wo man alltägliche Gesundheitsprodukte kaufen kann. Dann hat die Medbase-Gruppe aber zum Beispiel auch WePractice. Da geht es um die mentale Gesundheit. Dann hat sie natürlich eben diese Gesundheitsplattform Impuls, die auch zu der Medbase-Gruppe gehört, die ich verantworte. Und dann haben wir natürlich die Medical Center. Das ist natürlich das Herzstück der Medbase-Gruppe. Genau, ja. Und Zahnarztzentrum gehört auch noch dazu. Das ist diese Zahnärzte.
Also es geht viel um medizinische Dienstleistungen und genau. Lifestyle. Gesundheit im weitesten Sinne.
Ja, genau. Ganzheitliche Gesundheit. Wir möchten eigentlich alles anbieten können, von der Prävention bis zur Rehabilitation.
Also ich habe ja Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, was hinter Mikro alles so steckt und was neben dem üblichen Kerngeschäft, hattest du ja gesagt, in Supermärkten, sonst noch da alles so betrieben wird. Was bringt denn jemanden wie dich auf so eine Gesundheitsplattform oder Genossenschaft der Mikrogruppe dorthin, und womit beschäftigt ihr euch denn?
Ja, also ich persönlich war bei der Mikro schon tätig, bevor ich dann für diese Gesundheitsplattform arbeiten durfte. Und ich habe mich persönlich, hat mich das schon immer extrem interessiert. Was alles, was man tut, hat ja einen Einfluss auf, wie man sich fühlt. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, oder? Also alles, was ich esse, wie ich mich bewege, wie ich denke und so weiter, das hat ja alles einen Einfluss und hängt alles miteinander zusammen. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und als ich dann gehört habe, dass die Migro eine Gesundheitsplattform auf die Beine stellen möchte, die die Aufgabe hat, die Bevölkerung zu informieren zu verschiedenen Themen, und das auch in eben einem ganzheitlichen Ansatz, also mit ganzheitlich, dass man eben verschiedene Bereiche der Medizin und der Gesundheit abbilden möchte, die auch miteinander zusammenhängen, weil eben auch die Migro viele Bereiche abdeckt in diesem Markt. Und ja, da wusste ich, dass da die Migro, also das hat mir als Arbeitgeber, ist die Migro, hat mich schon immer sehr gut gefallen, und ich wollte da unbedingt mich weiter engagieren. Und dann noch für das Thema Gesundheit, was mich ja privat auch sehr interessiert, war das natürlich eine super Gelegenheit. Und dann bin ich da dazugestoßen und habe mich da weiterentwickelt mit der Plattform zusammen, genau.
Und was ist dein beruflicher Hintergrund?
Ja, ich habe Kommunikation ursprünglich mal studiert, dann habe ich Digital Business studiert, und während diesem Studiengang Digital Business habe ich dann mich in das Gesundheitssystem der Schweiz vertieft eingedacht und habe mich da vor allem damit beschäftigt, was man in der digitalen Transformation, also wie man das angehen müsste, dass man etwas bewirken kann in Zukunft, was es noch für Hürden gibt, welche Chancen das es gibt und so weiter. Und das habe ich dann in meiner Masterarbeit, habe ich das vertieft. Und ja, da wusste ich, das ist mein Thema und da will ich nicht mehr raus und da bin ich heute noch drin und ja.
Und wie lange gibt es diese Gesundheitsplattform schon? Du hast ja gerade angedeutet, dass du quasi bei den Gründerjahren dabei warst oder dabei bist.
Genau. Ja, also ich war exakt beim Launch, bin ich dazugestoßen, im Januar 2017. Das heißt, ich war jetzt in der Vorbereitung nicht intensiv involviert, aber dann haben wir sie gelauncht im Januar 2017. Aber das war natürlich noch ein MVP, das war eine kleine Plattform da. Und da bin ich dann direkt eingestiegen als digitale Produktmanagerin und habe dann zwei Jahre später habe ich dann die Gesamtverantwortung übernommen.
Und jetzt machen wir ja den Adi-Podcast, wie alle Hörerinnen und Hörer. Wie sieht, ja, stimmt.
Da ist ja wieder der Lehrer.
Und offensichtlich beschäftigst du dich mit der Gesundheitsplattform Impuls auch mit dem Thema Adipositas. Deshalb bist du heute hier natürlich. Erzähl uns und unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne mal, was treibt dich in das Thema Adipositas? Wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen?
Ja, also mit der Gesundheitsplattform wollen wir natürlich, also wir haben natürlich eine gewisse Reichweite. Also wir erreichen viele Personen in der Schweiz mit der Plattform. Und unsere Aufgabe sehen wir auch darin, Themen aufzugreifen, über die noch stärker informiert werden sollte, also Awareness zu schaffen für wichtige Themen.
Darf ich kurz unterbrechen? Wie viele erreicht ihr etwa? Wenn du sagst, wir erreichen ziemlich viele, also was muss man sich da vorstellen?
Da kann man sich vorstellen, das sind so zwischen 3 und 5 Millionen Personen im Jahr.
Grüße gehen raus, hallo.
Das ist sicher die Hälfte der Schweizer Bevölkerung fast.
Also die Hälfte der Adi-Podcast-Zuhörer.
ja, genau. Mist, da hätte man nie lachen müssen. Das hätte irgendwie glaubwürdiger rüber.
Nur du hast gelacht.
Ja, und zwar sehr laut. Tut mir leid, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Genau. Wir haben den Auftrag auch zu informieren, Awareness zu schaffen für wichtige Themen. Und natürlich haben wir Themen auf der Plattform wie Ernährung, Bewegung und so weiter, die alle auch mit dem Thema zusammenhängen, aber noch viel wichtiger. Jetzt im Moment geht es um die Entstigmatisierung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir war selber auch nicht bewusst, wie wichtig dieses Thema ist, dass man Awareness schafft zu diesem Thema, bevor ich jetzt mich intensiver damit angefangen habe zu beschäftigen. Und das heißt ja schon alles. Also ich beschäftige mich ja allgemein mit solchen Themen. Es war aber mir persönlich auch nicht bewusst. Und das fasziniert mich also wirklich, was es da noch alles zu tun gibt. Und wir hoffen sehr stark, dass wir da Aufklärungsarbeit betreiben können und die Bevölkerung sensibilisieren können, wie man mit Menschen, die betroffen sind von Übergewicht oder Adipositas, wie man mit Menschen spricht und so weiter und so fort. Aber da könnt ihr sicher auch noch etwas dann dazu erzählen,
ja,
was eure Erfahrungen sind aus den Gesprächen.
Ja.
Oder?
Ja.
Stigmatisierung und Entstigmatisierung der Erkrankung, der Behandlung und allem, was dazugehört, ist eines der großen Themen unseres Podcasts. Das ist schon super treffend. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Hast du da so eine persönliche Beziehung zu Adipositas oder kam das als eine Art Auftragsarbeit? Erzähl uns.
Ja, das kommt daher, dass wir uns natürlich auch laufend überlegen, mit welchen Partnern wir in der Schweiz zusammenarbeiten können. Weil wir haben selber ein großes Ökosystem, wie ich erzählt habe, von der Migros und der Medbase-Gruppe. Aber es gibt natürlich noch weitere spannende Akteure. Und ja, wir sind da ins Gespräch gekommen mit Novo Nordisk und haben eine Partnerschaft, eine strategische mit ihnen. Und da sind wir natürlich ziemlich schnell auf das Thema Entstigmatisierung von Adipositas gekommen und haben identifiziert, dass es da eben noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu machen gibt und dass das ein gutes Thema wäre, wo wir in dieser strategischen Partnerschaft adressieren können, weil wir natürlich über eine gewisse Reichweite verfügen und die Schweizer Bevölkerung auch erreichen und dann so die Themen eigentlich platzieren.
Ja, da rennt ihr natürlich mit eurer Aktivität offene Türen bei uns ein, weil auch schon in der Zeit, bevor es irgendwelche pharmakologischen Möglichkeiten zur Behandlung der Adipositas gab, hatten wir ja genau die gleichen Probleme in Grün, also die Stigmatisierung der Betroffenen, der Erkrankung, aber letztendlich auch der Therapie. Und da gibt es einfach noch jede Menge zu tun. Ihr habt ja einen ganz interessanten Ansatz gewählt, um euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Streng genommen sehr wissenschaftlichen Ansatz. Ihr habt erstmal Daten gesammelt. Ihr habt eine große Umfrage gelauncht. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, natürlich. Ja, wir haben uns natürlich überlegt, dass wir haben uns erstmal auf die Fahne geschrieben, dass wir mit der Bevölkerung in den Dialog treten möchten. Und das sieht man also in unserem Slogan, also in unserem Logo. Breaking the Silence heißt unser Slogan. Also anfangen zu sprechen. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann fragen wir als erste Idee, also als erste Maßnahme, fragen wir gleich mal die Bevölkerung, wie es dann darum steht. Und das haben wir gemacht in einer Studie. Die haben wir durchgeführt im letzten Quartal 2025. Und die Resultate, die liegen jetzt vor. Und wir haben uns jetzt da einige Maßnahmen herausgezogen für das Jahr, für dieses Jahr, aber vielleicht auch für nächstes Jahr, wie wir die Bevölkerung angehen wollen, weil für uns war es wichtig, dass wir nicht einfach irgendetwas machen, sondern das machen, was dann wirklich auch gefragt ist von der Bevölkerung. Ja. Und eine Maßnahme zum Beispiel, die kann ich jetzt schon erzählen, weil es ist zwar noch nicht gelauncht, aber die Anfrage ist schon rausgegangen. Das heißt, wir möchten Personen in unsere Awareness-Kampagne involvieren. Also so Menschen, die darüber sprechen wollen, haben wir eine Abfrage gestartet, wer sich da zur Verfügung stellt. Und da sind wir jetzt gleich die Personen am Auswählen und am Schauen, wer da mitmachen möchte, damit wir wirklich in den Dialog mit Betroffenen auch treten können und diese zu Wort kommen lassen. Also uns ist es wichtig, dass nicht einfach wir irgendetwas sagen zu der Bevölkerung, sondern dass die Betroffenen selber da sich involvieren und sprechen.
Die wählen wir aus. Nach welchen Kriterien wählt ihr die aus?
Die Kriterien kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auswendig alle hier aufzählen, aber wir haben einen Aufruf gemacht und da ging es natürlich sicher auch darum, die müssen auch wollen vor der Kamera sprechen und so weiter.
Also es sind Betroffene der Erkrankung Adipositas, die
genau
willens sind, in die Öffentlichkeit zu gehen, die sich zutrauen, zu sprechen, mit anderen Leuten in Kontakt zu gehen, auf verschiedenen Kommunikationsplattformen und Ebenen.
Ja, richtig, genau.
Ja, ich meine, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und Awareness schaffen, also Bewusstsein für die Erkrankung und für die vor allem Betroffenen der Erkrankung ist gerade bei so einer Volkskrankheit und so einer epidemischen Krankheit wie die Adipositas zweifelsohne extrem wichtig.
Bevor wir nochmal auf die Maßnahmen, die ihr aus euren Ergebnissen abgeleitet habt oder ableiten werdet, zu sprechen kommen, magst du uns noch ein bisschen was über die Studie selber sagen? Also wie macht man eine Studie in eurem Fall? Das sind ja eine Sammlung von Fragen, die von einer ausgesuchten Stichprobe beantwortet werden müssen. Habt ihr die auf eurer Plattform platziert? Habt ihr die verschickt? Habt ihr das über eure Medbase-Praxen und über die Apotheken gemacht? Wie sieht das praktisch aus, wenn man so eine Umfrage macht?
Ja, wir haben das jetzt professionell mit einem Marktforschungsinstitut gemacht. Genau, die haben dann ihr Panel wo sie dann die Fragen eingeben und die beantwortet werden. Wir haben aber die Studie auch öffentlich zugänglich, also wie soll ich sagen, öffentlich zugänglich gemacht. Das heißt, jeder und jede konnte da antworten. Nicht nur das Panel des Marktforschungsinstituts. Und das haben wir dann auf der Impulsplattform aufgeschaltet und da beworben. Also, dass wirklich jeder die Antwort da geben konnte, wenn ihm danach war.
Ja, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert. Du hast uns da ja auch Daten zur Verfügung gestellt. Das darf man ja sagen. Das sind 1500 Teilnehmer, die an der Studie teilgenommen haben, mit einer, ja, die man durchaus als repräsentativen Querschnitt der Schweizer Bevölkerung bezeichnen darf, oder? Wenn man die Geschlechterverteilung anschaut, die Altersverteilung und eben auch die beruflichen Hintergründe, aber auch der Anteil an Patienten, die an Übergewicht oder Adipositas leiden, bildet das schon relativ gut ab. Ihr habt ja einige Beobachtungen daraus abgeleitet, oder? Du hattest die Stigmatisierung schon angesprochen. Also Stigmatisierung ist ein Thema. Ihr habt aber auch, sag ich mal, die Gesundheitskompetenz indirekt gemessen der beteiligten Person. Also für wie groß halten Sie das Problem Ihres Übergewichtes oder wie wird Übergewicht oder Adipositas definiert und ab wann sollen welche Maßnahmen ergriffen werden? Und was ich besonders interessant fand, war, dass dort berichtet wurde, dass die meisten den Hebel für Adipositas in der gesunden Ernährung und in der vermeintlichen Steigerung der körperlichen Bewegung sehen. Und ihr habt euch dann Gedanken darüber gemacht, wie man das anbieten kann, wie man die Informationen für die Betroffenen anbieten kann. Und da kommst du dann ja auch als Kommunikationsexpertin wieder ins Spiel. Was ist denn aktuell eure Strategie? Also das eine ist Peers, nennt man das ja, oder? Also selbst Betroffene zu holen, die berichten und aus ihren Erfahrungen berichten. Aber wie wollt ihr diese Informationen verteilen und warum wählt ihr das Video zum Beispiel in dem Fall?
Ja, wir haben natürlich in dieser Studie auch ein Kapitel gehabt, wo wir abgefragt haben, welche Informationskanäle oder welche Informationsarten dann ankommen, eben genau aus diesem Grunde, dass wir dann wissen, wie wir die Informationen transportieren sollen. Und da ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, zurzeit dreht sich die Welt ja sehr schnell, was das also wie die Informationssuche sich gestaltet. Also mit AI, ChatGPT und so weiter sind wir natürlich täglich gefordert zu schauen, wie wir gerade jetzt als Gesundheitsplattform, als Informationsplattform der Mikro in Zukunft die Menschen auch noch erreichen können. Das ist mir auch noch wichtig zu erwähnen. Das kann man jetzt nicht nur über so eine Studie abfragen, sondern da läuft natürlich im Hintergrund sehr viel Recherchearbeit und Beobachtung, dass wir uns ausrichten können. Und da müssen wir im Moment auch sehr schnell agieren. Das heißt, es kann sein, dass wir in 3-4 Monaten etwas machen, was ich jetzt natürlich da nicht in der Studie gestanden ist oder ich jetzt sage, aber aus der Studie herausgekommen ist sicher, dass wir mit dieser Informationsplattform im Moment immer noch richtig sind. Also Informationsplattformen sind Kanäle oder ist ein Kanal, wo die Leute sich informieren und dort haben sie zum Beispiel eben, sie hören auch Podcasts, was gut ist.
Wir sind auf der richtigen,
Karte. Deshalb bin ich auch hier. Nein, und Video ist natürlich ein Riesenthema, das ist klar, auch auf den sozialen Kanälen. Gerade auf den sozialen Kanälen finde ich es extrem heikel, weil ja da irgendetwas erzählt wird, wenn man ehrlich ist. Also oft, nicht immer, aber. Und wir auch da unsere Aufgabe sehen, weil alle die Informationen, die wir rausgeben, die sind in dem Sinne, wie soll ich sagen, fundiert. Also entweder liegt eine Studie, basierend auf einer Studie, oder dann mit einem Experten, wie zum Beispiel mit euch. Und etwas anderes machen wir nicht.
Das ist nämlich genau der Punkt, den ich so interessant finde, oder? Welche Quellen haben die höchste Glaubwürdigkeit und bieten den besten Kompromiss zwischen hoher Erreichbarkeit und Glaubwürdigkeit, oder? Das ist ja der Hintergrund.
Ja, und ich glaube, da sind wir eben als MedBiz-Gruppe sehr gut aufgestellt, weil die Glaubwürdigkeit, also es ist sehr wichtig, dass man Fachpersonen involviert, weil Fachpersonen haben eine hohe Glaubwürdigkeit bei der Schweizer Bevölkerung. Da man jetzt nicht täglich mit einer Fachperson spricht wahrscheinlich, oder, ist es eben wichtig, dass man vielleicht eben das, was wir machen, mit der Impulsplattform verbindet mit Fachpersonen, weil wir haben die Reichweite, aber wir integrieren auch die Meinungen, das Wissen der Experten, der Fach, Personen in diese Informationen und schauen auch, dass man diese Expertise auch sieht. Also bei uns kann man auch nachschauen auf der Plattform, welche Experten da involviert sind und welche sich für welche Themen da äußern.
Ja, das ist ja gerade für so ein Thema wie Adipositas, welches mit Stigmatisierung völlig überladen ist und häufig hochemotional auch diskutiert wird, wahnsinnig wichtig, dass man verlässliche Informationsquellen hat. Tarek, wenn du da an deiner Patiententage, an deiner lang her sich befindlichen Patiententage zurückdenkst, hattest du natürlich überhaupt gar keinen Zugang zu Informationen. Das war ja, also nochmal für alle, die uns unglaubwürdigerweise das erste Mal hören, Tarek ist selbst Patient und vor über 20 Jahren operiert worden. Damals war der Informationsfluss eigentlich nur personenbezogen mit dem Arzt, mit dem du zu tun hast.
Ja, es gab eine Broschüre, ne?
Also es gab schon eine Broschüre, ja?
Von einem kopierten DIN A4-Blatt, ne? Wo alles drauf stand.
Ja, die Informationsquellen, die haben sich ja verändert heutzutage.
Ja, aber zum Thema Broschüren, also wir hören immer wieder von unseren Usern, dass sie gerne ganz klare Anleitungen auch haben. Also nicht einfach nur Artikel, wo man jetzt ein bisschen sich einlesen kann, sondern Guidelines. Wo man zum Beispiel Gesprächsguidelines, oder das haben wir jetzt auch rausgezogen aus der Studie, dass wir Gesprächsguidelines auch zur Verfügung stellen möchten. Wie spreche ich zum Beispiel in meinem Umfeld über gewisse Themen in der Familie, aber auch wie spreche ich mit der Fachperson über gewisse Themen und so weiter. Das ist immer noch ein Thema.
Oh, das finde ich so wichtig, weil Sprache in diesem Zusammenhang, die wir benutzen, auch in unserem Kontext und gerade in der Behandlung der Adipositas, die ist so wichtig. Also wir in Adipositas wird ja immer noch von Therapieversagern häufig gesprochen. Also das gibt's in keinem anderen medizinischen Feld, dass ein nicht ansprechend Therapie dem Patienten zur Last gelegt wird. Wir erklären suboptimale Gewichtsverläufe immer noch mit mangelnder Motivation und mangelnder Compliance. Das sind dann so Begriffe. Und wir verwenden da bewusst und unbewusst immer noch so viel verkehrte Sprache eigentlich. Das braucht eigentlich einen Sprachwissenschaftler, um das mal wirklich ganz gezielt miteinander anzuschauen. Ich weiß, dass es auf dem internationalen Parkett da große Bemühungen gibt, auch der Fachgesellschaften für Adipositas-Chirurgie oder generell für Adipositas-Behandlung, da zu sensibilisieren und da Dinge zu verändern. Das ist ein ganz großes Feld, das finde ich ganz wichtig.
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube eben von beiden Seiten. Einerseits, dass man der Bevölkerung oder den Betroffenen Anleitungen gibt, wie sie in ein Gespräch einsteigen können, mit einem Arzt zum Beispiel. Oder auch umgekehrt, wie du jetzt gesagt hast, dass Fachpersonen ja sich orientieren können, auf was man vielleicht achten sollte in der Sprache.
Ja, ich finde es beeindruckend, dass es offensichtlich ja Handlungsnotwendigkeit in diesem Bereich gibt, dass ein betroffener Patient mit Adipositas eine Anleitung dafür benötigt, wie er mit seinem behandelnden Arzt ins Gespräch kommt. Das finde ich schon, also zumindest bemerkenswert. Ja, eigentlich müsste es ja schon so sein, dass der Arzt, sei es der Hausarzt, Family Doctor, wer auch immer, einen Betroffenen anspricht und zwar wertfrei und wertschätzend und unterstützend. So denke ich es mir eigentlich in einer perfekten Medizinerwelt.
Ja, aber wir kennen alle diese klassischen Beispiele von Patienten, die, ja, oder dieses klassische Beispiel der übergewichtigen jungen Dame, die zum HNO-Arzt geht, weil sie eine Mittelohrentzündung hat und er ihr erstmal sagt, sie soll abnehmen. Und davon, ihr hattet ja in eurer Studie auch ein paar wirklich treffende Zitate da gefunden und an Rückmeldungen von den Patienten. Und die sind natürlich, das ist heartbreaking, wenn du das liest. Das ist ganz schlimm, was mit den Patienten dann häufig passiert, die ja zu einem Arzt gehen, weil sie Hilfe erwarten. Das heißt, die Rollenverteilung ist relativ klar, weißer Kittel da zum Helfen. Und alles, was du da bekommst, du wirst erstmal mit Scheiße beschmissen, weil er das Gefühl hat, er muss dich jetzt auf irgendetwas ansprechen, weshalb du A, gar nicht da bist, B, echt, no shit, ist mir noch nie aufgefallen, ich bin übergewichtig, vielen Dank für den Hinweis. Das ist auf so vielen Ebenen immer noch so allgegenwärtig und so falsch. Also ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es da Kampagnen braucht und ich bin froh und dankbar, wenn ihr das angeht, ja.
Eine Erkenntnis aus der Studie war auch noch, dass man in Schulen unbedingt mehr Aufklärungsarbeit betreiben sollte. Das ist jetzt aber nicht unbedingt, also unser Circle of Influence, sage ich jetzt mal. Da versuchen wir vielleicht Anstoß zu geben.
Für die Eltern dann
eher. Einer anderen Organisation oder so, die dann sich für das einsetzt, ist jetzt nicht unbedingt unser Kernbusiness, sage ich jetzt mal. Aber ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den man vielleicht erwähnen sollte.
Ich meine, es ist ja beeindruckend, wenn ich das in dem Zusammenhang sagen darf, dass in der Studie Betroffene rückgemeldet haben, dass in über 50%, fast 60% schon alle persönlich auch Rückweisungen und Negativkommentare, ob im Berufsalltag oder in der Öffentlichkeit, erlitten haben. Und das ist, glaube ich, noch unterschätzt wahrscheinlich.
Völlig.
Also ganz sicher, ja.
Aber das erleben wir ja auch, ne? Also in den Gesprächen, oder?
Ja.
Also ihr mit Patienten und ich mit Betroffenen in Selbsthilfegruppen. Das kommt ja immer wieder, ne?
Ja, da müssen Andreas und ich einfach nur mal erzählen, was wir machen. Ja, auf einer Bühne, wo jetzt nicht nur wir in unserer adipositas-chirurgischen Bubble uns gerade bewegen, sondern, sag ich mal, bei Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht unmittelbar sich mit der Behandlung der Adipositas auseinandersetzen, da kommt ja früher oder später immer der Kommentar, ja, ist ja alles gut und schön, was ihr da macht, aber ich finde, die sollten sich mal zusammenreißen und einfach mehr Sport machen und weniger essen, dann brauchen wir diesen ganzen Kladderadatsch gar nicht.
Genau.
Ein Punkt, wo ich deine Meinung als Kommunikationsexpertin gerne noch wissen würde, du sprachst von sozialen Medien, Internetplattformen, aber das spricht ja nicht alle Altersgruppen gleich gut an. Also junge Leute, und ich meine auch, dass ihr das beschreibt, legen jetzt weniger Wert auf einen direkten persönlichen Kontakt, das kann mit zunehmendem Alter dann aber wichtiger werden. Die einen wollen lieber was Ausgedrucktes, die andere was Digitales. Wie berücksichtigt ihr das in euren möglichen zukünftigen Kampagnenaktivitäten?
Genau, gute Frage. Also einerseits mal, wir haben auch auf unserer Plattform, das ist jetzt nicht der Social-Media-Kanal, sondern auf unserer Plattform, auf der Impuls-Plattform, bieten wir teilweise downloadbare Inhalte an, weil wir wissen, dass das gefragt ist. Also weil die laden sich dann das wirklich runter und drucken es aus. Also das ist zum Beispiel etwas, was wir, wenn der Inhalt dann auch ausgerichtet auf vielleicht eine ältere Zielgruppe ist, dass wir das anbieten zum Beispiel.
Ein kleiner Audiokommentar. Marco hat direkt heute ausgedruckte Seiten vor sich liegen und repräsentiert damit die ältere Populationsgruppe.
70 Seiten und der Andi hat mein entsetztes Gesicht gesehen, als ich vor dem Drucker stand und der einfach nicht aufgehört hat, diese Bretter.
Nein. Es ist, glaube Marco, der druckt auch aus und scannt dann ein.
Ich schicke ihm einen Fax-Bandex-Touché. Ja, genau.
Jetzt will natürlich auch noch machen, ist, wir haben ja das Mikromagazin. Das Mikromagazin, das ist ein Printmagazin. Das ist eine Zeitung, wie wir in der Schweiz sagen. Das wird versendet an die Haushalte in der Schweiz. Da kann man sich anmelden. Und da erreichen wir auch teilweise eine etwas ältere Zielgruppe. Und wir überlegen uns jetzt immer, wenn wir einen Inhalt definieren, wo spielen wir den aus? Ist der jetzt eher relevant für eine ältere oder für eine jüngere Zielgruppe? Und dementsprechend wählen wir dann eher das Mikromagazin oder halt eher vielleicht die sozialen Medien aus, um dann diesen Inhalt zu transportieren. Und natürlich überlegen wir auch, wo können wir vielleicht auch noch auslegen, also irgendwie vielleicht eine
Flyer.
Ja, irgendwie in diese Richtung, genau, zum Beispiel in Arztpraxen oder Fitnesszentren und so weiter, aber da sind wir noch dran, da kann ich jetzt noch nicht.
Also Printmedien spielen doch noch eine deutliche Rolle, das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen, gerade in so einer Gruppe wie Adipositas-Betroffene. Und also wenn wir unsere Patientengruppe angucken, sprechen wir ja von einem Durchschnittsalter von roundabout 40 Jahren. Also da hätte ich jetzt gesagt, spielt Print gar keine Rolle mehr.
Ja, das Mikromagazin funktioniert tatsächlich noch sehr gut in der Schweiz. Ja, ist sicher eines der wenigen.
Ja, Marco, melde dich doch mal an.
Melde dich doch mal an. Ja.
Dann kriegst du Printgeschichten nach Hause geschickt.
Aber ich glaube, also das ist meine Erfahrung. Das kommt natürlich auch auf die Inhalte an. Also ich mache ja für eine andere Informationsplattform, produzieren wir ja auch Inhalte. Und witzigerweise, da haben wir zum Beispiel einen YouTube-Kanal. Da laufen Patientenvideos zum Beispiel oft viel, viel besser als Fachinformationen, also wenn Patienten erzählen aus ihren Erfahrungen. Und bei Podcasts zum Beispiel ist es, da sind fachliche Stellungnahmen und von Fachpersonen, das kann auch viel länger sein. Aber also ich glaube, auf YouTube will man sich verstanden fühlen. Und bei diesen Broschüren ist es natürlich auch so, es gibt ja einen gewissen Druck, wenn man in die Arztpraxis geht und man sitzt im Wartezimmer. Also mein Blick, der guckt dann immer automatisch, was liegt denn da so rum, was ich jetzt gerade mal lesen kann, ne? Also da hat man ja auch Zeit und Muße und da wirkt es wahrscheinlich auch noch mal besser, ne? Als
ja, und wenn ihr sagt, dass eure Zielgruppe zum Beispiel jetzt 40, im Durchschnitt 40 Jahre, hast du gesagt, oder? Da erreichen wir natürlich auf der Plattform diese Menschen schon. Also die sind jetzt nicht im Durchschnitt 20 Jahre auf Impuls, auf der Impuls-Gesundheitsplattform, sondern eher 35,
ja.
40.
Aber es ist ja deutlich komplexer, als man so denkt, oder? Also es gehört ja mehr dazu, als einfach jetzt nur einen Podcast zu machen, so wie wir. Also ich meine, wenn wir in der Sprechstunde unseren Patientinnen von unserem Podcast erzählen, dann gibt es ja immer noch ein gutes Viertel bis ein Fünftel der Patientinnen, die den Kopf so in die Seite legen und dich fragen, was ist ein Podcast? Weil die das einfach noch gar nicht kennen. Also man muss die Altersstruktur ein Stück weit berücksichtigen. Dann, glaube ich, kommt es drauf an, was man transportieren möchte. Prävention. Ich höre bei euch vor allen Dingen ganz viel präventive Botschaften heraus. Für uns spielt ja dann der nächste Schritt nach der Prävention, die Therapie, ja eine mindestens genauso große Rolle. Und das wird auch Novo Nordisk im Hinterkopf gehabt haben, wenn es um die destigmatisierenden Aktivitäten der Erkrankung geht, natürlich den Schritt von der Prävention zur Therapie zu schaffen. Und über die Rolle der Fachleute hattest du kurz was angedeutet, dass sie eine hohe Glaubwürdigkeit haben, aber als klassische Gatekeeper in der Schweiz, die Rolle der Hausärzte, ist ja dann auch nochmal was man ein Stück weit berücksichtigen muss. Also es ist sehr vielschichtig und sehr komplex und mit einer einfachen Maßnahme sicherlich nicht einfach so erledigt.
Nein, ich meine, das, was wir jetzt machen, ist einfach Awareness mal zu schaffen vor allem, oder? Das ist der Fokus. Aber es gibt natürlich noch ganz viel zu tun, oder? Also auch, wie wird eine Therapie eben zum Erfolg danach? Und ja, da haben wir natürlich auch viele Ideen, die jetzt auch noch nicht umgesetzt sind, aber wir haben ja bereits auch unseren Impuls Coach. Also es gibt eine Applikation, die gibt es in Webformat, aber auch in App, also zum App Store zum Download. Und da gibt es so Programme zum Beispiel für verschiedene Ziele, die man sich gesetzt hat. Das geht von, ich möchte mich auf einen Halbmarathon vorbereiten, bis zu, ich möchte mehr Gelassenheit haben in meinem Leben. Und dann bekommt man da täglich Tipps zugespielt zum Beispiel. Und jetzt könnte man sich natürlich auch ausmalen, dass man solche Programme weiterentwickeln könnte in Richtung, was braucht es denn, um eine mögliche Therapie im Nachgang zum Erfolg zu werden und so weiter.
Aber meine Wahrnehmung ist natürlich, wenn man jetzt etwas in die Tiefe geht, du sagtest, das Thema Stigmatisierung war halt ein Riesenthema, auch in der Studie, dass Online-Ratgeber und Plattformen natürlich, da besteht die Gefahr, dass sie auch dazu neigen, zu stigmatisieren. Denn da steht ja auch oft auf so Plattformen, hey, mach ein bisschen Sport und iss Vollkorn und dann packst du es schon. Das ist natürlich so ein ganz schmaler Grat, ne?
Ja. Und das ist ein Thema, was uns täglich beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Wie kriegen wir da die goldene Mitte hin, sage ich jetzt mal, weil
ohne belehrend zu wirken.
Ohne den Eindruck zu erwecken, dass eben, ja, man kann ja einfach sich mehr bewegen und gesünder sich ernähren und dann ist es ja gemacht, oder? Das wollen wir ja nicht. Aber trotzdem sind die Themen ja irgendwo relevant, oder? Also, ja, bis zu einem gewissen Punkt, sage ich jetzt mal. Und ja.
Wenn du nochmal auf eure Studie guckst, welches Ergebnis hat dich persönlich am meisten überrascht?
Ja, ganz klar die Stigmatisierung. Also wie hoch der Prozentanteil ist von Menschen, die das schon selber erlebt haben oder in ihrem Umfeld. Weil wie, als ich zu Beginn gesagt habe, oder dass mir das selber nicht klar war, die Studie widerspiegelt das, was ich selber feststellen musste, erschreckenderweise, dass mir das auch nicht klar war. Dass ich auch so gesprochen habe und so weiter und so fort. Mir war das nicht bewusst. Ich habe das ja auch nicht bös gemeint in dem Sinne, aber es war mir einfach nicht klar. Und wenn das mir schon nicht klar ist, frage ich mich einfach, okay, dann ist ja wie logisch, dass das bei ganz vielen anderen oder dem Großteil der Bevölkerung auch nicht klar ist. Und da gibt es wirklich viel Arbeit zu tun. Und also überrascht hat es mich in dem Sinne ja nicht, das, was ich selber erfahren habe.
Ja, es hat ja so wie so einen eigenen Spiegel vors Gesicht gehalten und geholfen, möglicherweise dein eigenes Verhalten, dein Denken, deine Kommunikation auch mit Betroffenen zu reflektieren. Echt interessieren, ob die Ergebnisse, die sich in dem Bereich der Stigmatisierung aus der Studie ergeben haben, dein eigenes Leben in irgendeiner Art und Weise beeinflusst haben, also deine Art über Menschen, die an Übergewicht oder Adipositas leiden, von dieser Erkrankung betroffen sind, mit diesen Menschen zu kommunizieren, umzugehen, auch die Art und Weise, wie du denkst.
Ja, also das eine ist, wie ich spreche, und da bin ich immer noch am Üben, dass man da die richtigen Worte finden kann. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich denke, da habe ich schon ein bisschen dazugelernt, aber kann ich sicher noch etwas dazu beitragen weiter. Aber viel interessanter finde ich jetzt auch noch, wie ich denke. Und zwar habe ich das gemerkt, wenn ich über mich selber nachdenke zum Beispiel. Weil mich interessiert ja, wie ich zu Beginn gesagt habe, der gesunde Lebensstil, auch privat sehr stark, gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter. Und zum Beispiel die Gründe, wieso man isst, warum man viel isst, wenig isst, wann man isst und so weiter, dass das nicht immer nur damit zu tun hat, ob man jetzt Hunger hat oder nicht, sondern auch mit ganz vielem anderen und so weiter. Und das ist einfach für, wenn man Gewicht zunimmt, ganz viele Gründe haben kann. Auch andere noch, die heute noch sehr unbekannt sind, wie die Hormone und so weiter und so fort. Also da bin ich extrem froh, dass ich da jetzt auch vieles dazulerne für mich persönlich, weil ich da teilweise auch ein bisschen entspannter worden bin oder besser verstehe, weshalb jetzt bei mir persönlich etwas sich so verändert oder so. Ich meine, bei mir ist es auch so, dass ich jetzt älter schon ein bisschen werde und sage ich mal so das Thema Prämenopause oder so. Und das hat ja alles auch einen Einfluss auf diese Themen und das finde ich schon wahnsinnig spannend. Und das bin ich jetzt auch alles am Kennenlernen, sage ich mal. Und ich möchte das unbedingt der Bevölkerung weitergeben, damit sie vielleicht auch in gewissen Themen ein bisschen entspannter durchs Leben gehen können. Oder besser verstehen, weshalb was wie ist und sich verändert.
Ja, so ein Aha-Moment, also wir, ich wiederhole das Wort gerne nochmal, die wir in dieser Bubble sind seit Jahren und uns gegenseitig immer erklären, wie wichtig die Destigmatisierung ist, aber seit 20, 25 Jahren damit ja als Fachgesellschaft kolossal gescheitert sind, muss man ja sagen. Also wir haben ja im Prinzip wenig bis gar nichts erreicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Im Gegenteil, wir haben noch dafür gesorgt, dass wir die Komischen sind, häufig. Also ich, nochmal, ich finde es total wichtig, den Aspekt, den ich in eurer Studie wirklich auch spannend finde, ist, wenn wir über die Stigmatisierung der Betroffenen sprechen, die Selbststigmatisierung, die in einigen Rückmeldungen, die ihr gemessen habt, eigentlich für mich sehr deutlich werden, wenn ihr danach fragt, was denn die Barrieren für einen gesunden Lebensstil sind. Und ihr habt ja die 1500 aufgeteilt in Adipositas-Betroffene und Nicht-Adipositas-Betroffene. Dann geben ja ein Drittel der Patienten als Grund, was sie daran hindert, einen gesunden oder das, was als allgemeinen als gesunder Lebensstil gilt, im Alltag umzusetzen, Zeitmangel und fehlende Motivation an. Das heißt, mindestens ein Drittel der Betroffenen attribuieren ihr Übergewicht auf fehlende Motivation, was aus unserer Sicht de facto einfach falsch ist. Es ist falsch, aber sie bedienen damit dieses Narrativ, dass wenn man sich einfach nur genug anstrengen würde, etwas an dieser Situation, an einer Erkrankung ändern könnte. Und deswegen, ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt und ich weiß gar nicht, wie man das kommunikativ adressiert. Es ist ja wahnsinnig schwierig.
Ja, jetzt hast du, danke vielmals für diesen Hinweis, weil das ist eigentlich das, was ich aber persönlich bei mir auch festgestellt habe und was wahnsinnig hilft, wenn man besser informiert ist, weshalb was ist und das ist nicht immer nur mit der Motivation zu tun hat, sondern auch mit anderen Faktoren. Und ja, wir werden uns da natürlich dazu, ich habe jetzt auch nicht die goldene Lösung, sage ich mal so, aber da werden wir uns natürlich darüber Gedanken machen, wie man da das noch besser unter das Volk bringen kann.
Ja, was sind denn Ideen? Magst du uns teilhaben lassen an Ideen, die zum Beispiel auch die Plattform Impuls für die nächsten,
ja, für den nächsten Schritt. Also der Adi Podcast ist der Schlüssel zu allem, muss man sagen. Okay,
das ist der Moment der illusionären Verkennung von Herrn Professor Büther.
Ne? Also Büther. Nee, jetzt nicht nur Lehrer, sondern auch Psychologe.
Also wir müssen irgendwie von diesen 5 Millionen Hörern auf 10 Millionen Hörer kommen.
Das stimmt,
ja. Ja, ich kann jetzt noch nicht wahnsinnig viel dazu sagen, weil wir sind natürlich jetzt in der ersten Lernphase dieser Kampagne. Oder wir sind ja erst am Anfang. Und wir fragen natürlich die User auch laufend, ob die Inhalte ihnen jetzt etwas gebracht haben, ob sie da animiert wurden, etwas zu ändern oder anzugehen. Und wir müssen jetzt erst lernen und verstehen, was kommt jetzt an und was nicht. Und dann werden wir unseren Plan zusammenschmieden, wie es weitergeht. Deshalb kann ich und möchte ich dazu jetzt noch nicht allzu viel sagen, weil die Learnings sind halt wichtig.
Ja, verstehe. Ich glaube, es wäre ja schon auch viel erreicht, wenn Betroffenen, die an Adipositas leiden, klar gemacht werden kann, durch welche Kommunikationswege auch immer, dass es eine bedürftige Erkrankung und Situation ist und dass sie sich eben professionelle Hilfe holen, in der Hoffnung dann, dass die professionellen Therapeuten eben auch ja nicht so stigmatisierend agieren, wie wir das ja dann manchmal auch in diesen Umfragen reflektiert sehen.
Also ich glaube, es gibt auch nicht das eine Instrument, mit dem man jetzt alle Probleme löst, oder? Ihr habt da ja auch nachgefragt, das ist nach gewünschten Unterstützungsmaßnahmen oder Arten, das ist ja auch ein bunter Strauß an Möglichkeiten. Also es ist ein Austausch mit Fachpersonen, Coaching, Psychotherapie, Informationsmaterial, Plattform, Apps, digitale Tools. Also da gibt es ja unzählige Maßnahmen, die man ergreifen kann.
Genau, und wir machen ja schon sehr viel, wenn man jetzt die MedBase-Gruppe anschaut, oder? Machen wir ja schon sehr viel. Ich glaube, der wichtige Schritt ist jetzt herauszufinden, welche Botschaften platzieren wir wo, in welchen Kanälen oder bei welchen Personen, die wir bereits haben. Oder wir müssen ja nicht alles jetzt neu erfinden, sondern schauen, was wir haben, was es braucht und das dann ideal miteinander zu vernetzen. Tönt jetzt vielleicht einfacher, als es ist, aber ja. Und eben, es braucht ein bisschen Zeit, um herauszufinden. Und eben, wie wir gesagt haben, wir möchten mit der Bevölkerung in den Dialog treten. Also das heißt auch jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind natürlich froh, wenn wir Inputs erhalten weiterhin, damit wir lernen können und dann einsetzen können, was wirklich wichtig ist.
Ja, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme funktioniert dann über die Shownotes, wie immer, richtig?
Genau, und wir verlinken natürlich auch die Plattform in den Shownotes, also wer da Interesse dran hat und kann gerne in die Shownotes gehen und dort findet ihr alle Informationen dazu.
Ja, Selina, also ganz herzlichen Dank für deine Zeit und herzliche Gratulation zu dieser Initiative, die ich fand unglaublich wichtig finde und nur mit vollem Herzen unterstützen kann als Fachperson, als Arzt, als Podcaster, was immer wir tun können, um euch da zu helfen und zu unterstützen. Wir stehen parat. Ich nehme auch heute wieder eine ganze Menge mit. Ich werde das mit großem Interesse beobachten, was ihr da treibt und bedanke mich für das heutige Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
Ja, da bedanke ich mich auch bei euch, dass ich da Gast sein durfte und etwas über diese Kampagne erzählen durfte. Und dann schauen wir mal, was da alles noch kommt. Und vielleicht unterhalten wir uns dann nochmals.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Kommen, Selina.
Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.